Kapitel 9 Eine Ökonomie der Hoffnung. Die weltweite Finanzkrise, die 2008 begann und deren Nachwirkungen wir noch auf Jahre hinaus spüren werden, hat überall zu Kritik am modernen kapitalistischen System geführt. Es sei zu spekulativ, es belohne Rent-Seeking anstelle wahrer Wertschöpfung und es habe das ungezügelte Wachstum des Finanzsektors zugelassen, was dazu geführt habe, dass der spekulative Austausch von Finanzanlagen lukrativer ist als die Investitionen, die zu neuen Sachgütern und Arbeitsplätzen führen. Debatten über nicht nachhaltiges Wachstum sind vernehmlicher geworden, und man sorgt sich dabei nicht nur um die Wachstumsrate an sich, sondern auch um die Richtung, die es nimmt. Zu den Rezepten für tiefgreifende Reformen dieses aus dem Ruder gelaufenen Systems gehören unter anderem dafür zu sorgen, dass die Finanzbranche sich mehr auf langfristige Investitionen konzentriert. Durch Änderungen von Governance-Strukturen dafür zu sorgen, dass Unternehmen weniger auf Aktienkurse und Quartalsergebnisse fixiert operieren. Eine stärkere Besteuerung schneller Spekulationsgewinne. Eine gesetzliche Deckelung exzessiver Vergütungen für das Management. Wie in diesem Buch dargestellt, ist derlei Kritik durchaus wichtig. Allerdings wird sie erst greifen und wirkliche Reformen am Wirtschaftssystem hervorbringen, wenn sie durch eine Diskussion über die Prozesse wirtschaftlicher Wertschöpfung geerdet wird. Es genügt nicht, sich für weniger Wertabschöpfung und mehr Wertschöpfung stark zu machen. Zunächst muss der Begriff des Werts, der früher im Kern ökonomischen Denkens stand, wiederbelebt und besser verstanden werden. Der Wert hat sich verändert von einer mit der Produktionsdynamik, Arbeitsteilung, Produktionskosten verhafteten Größe im Kern wirtschaftstheoretischer Überlegungen in eine subjektive Größe, die an die Präferenzen wirtschaftlicher Akteure gebunden ist. Man interpretiert zahlreiche Übel, wie etwa die stagnierenden Reallöhne, als bewusst getroffene Entscheidungen der Akteure in diesem System. Auch die Arbeitslosigkeit sieht man als Folge einer bewussten Entscheidung der Beschäftigten zwischen Arbeit und Freizeit. Desgleichen wird die Unternehmerschaft, dieser viel gepriesene Motor des Kapitalismus, eher als das Resultat individueller Entscheidungen betrachtet, denn als Frucht des Produktionssystems bzw. der kollektiven Anstrengungen, in die sie eingebettet ist. Gleichzeitig ist der Preis zum Indikator für Wert geworden. Solange ein Gut auf dem Markt gekauft und verkauft wird, muss es auch einen Wert haben. So bestimmt nicht eine Werttheorie den Preis, sondern die Preistheorie den Wert. Einhergehend mit dieser fundamentalen Veränderung des Wertgedankens hat heute ein anderes Narrativ Fuß gefasst. Ganz auf Wohlstandsschöpfer, Risikonahme und Unternehmerschaft fixiert, hat sich dieses Narrativ im politischen wie im öffentlichen Diskurs breit gemacht. Es grassiert mittlerweile derart, dass sich ganz unbeabsichtigt selbst progressive Systemkritiker seiner bedienen. Als in Großbritannien 2015 die Labour Party die Wahlen verlor, führte die Parteiführung das darauf zurück, dass man Wohlstandsschöpfer nicht berücksichtigt hätte. Und wen meinten sie damit? Geschäfte und die Unternehmer, die sie führten. Sie stützten damit den Gedanken, Wert werde im privaten Sektor geschaffen und vom öffentlichen Sektor verteilt. Aber wie kann eine Partei, die das Wort Labour im Namen hat, die Arbeiter und den Staat als nicht weniger wichtige Teile des Prozesses der Wohlstandsschaffung übersehen? Derlei Annahmen über die Wohlstandsschöpfung haben sich etabliert und niemand stellt sie in Frage. Infolgedessen haben die, die sich als Schöpfer des Wohlstands gerieren, heute die alleinige Aufmerksamkeit des Staats. Gelungen ist ihnen das mit dem mittlerweile sattsam bekannten Mantra: weniger Steuer, weniger Regulierung, weniger Staat und mehr Markt. Mit dem Verlust unserer Fähigkeit, den Unterschied zwischen Wertschöpfung und Wertabschöpfung zu erkennen, ist es für so einige leichter geworden, sich als Wertschöpfer zu bezeichnen und im Rahmen dieses Prozesses Wert zu extrahieren. Zu verstehen, dass wir von Narrativen über Wertschöpfung, wenn auch nicht über den Wert selbst, umgeben sind, ist nicht nur Hauptanliegen dieses Buches, es ist auch unabdingbar für die künftige Lebensfähigkeit des Kapitalismus an sich. Um eine wirkliche Veränderung anbieten zu können, müssen wir über die Lösung vereinzelter Probleme hinausgehen. Das bedeutet, ein Rahmenkonzept entwickeln, das uns die Herausbildung einer neuen Form von Volkswirtschaft ermöglicht, die tatsächlich dem Gemeinwohl dient. Es genügt nicht, das BIP neu zu definieren, um Indikatoren zur Lebensqualität, egal ob Glück, Wohlfahrt, unbezahlte Pflegearbeit und kostenlose Informationen, Bildung und Kommunikation über das Internet mit einzubeziehen. Und es genügt auch nicht, den Reichtum zu besteuern. So wichtig solche Maßnahmen für sich genommen sind, die große Herausforderung, den kollektiven Beitrag zur Wertschöpfung zu definieren und zu messen, gehen sie nicht an. Aber nur so können wir verhindern, dass Wertabschöpfung weiterhin als Wertschöpfung durchgeht. Wie wir gesehen haben, hat der Gedanke, der Preis definiere den Wert und Märkte seien das beste Mittel zur Bestimmung der Preise, alle möglichen üblen Folgen. Vier davon, um das noch einmal zusammenzufassen, ragen dabei heraus. Erstens ermutigt dieses Narrativ diejenigen, die in der Finanzbranche und anderen Sektoren der Wirtschaft lediglich Wert abschöpfen. Die entscheidenden Fragen hierzu, welche Arten von Aktivitäten fügen der Volkswirtschaft Wert hinzu und welche extrahieren solchen nur zugunsten der Verkäufer, werden erst gar nicht gestellt. Der gegenwärtigen Denkart zufolge gelten, da Preis den Wert bestimmt, Finanzhandel, Wucherkredite und die Finanzierung spekulativer Preisblasen auf dem Immobilienmarkt, allesamt als wertschöpfend. Wo ein Geschäft zu machen ist, ist auch ein Wert. Mit demselben Recht kann ein Pharmakonzern ein Medikament problemlos um das 100- oder 1000-fache seiner Produktionskosten verkaufen. Schließlich bestimmt der Markt seinen Wert. Dasselbe gilt für CEOs, deren Vergütung das 340-fache des Lohns eines Durchschnittsbeschäftigten beträgt, bei S&P-Unternehmen für 2015. Der Markt hat den Wert ihrer Dienste festgelegt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ökonomen wissen sehr wohl, dass einige Märkte alles andere als fair sind. Nehmen wir nur Google und sein Quasi-Monopol auf dem Werbemarkt bei Suchmaschinen. Aber viel zu oft stehen sie unter dem Bann des Narrativs von der Effizienz der Märkte, um sich Gedanken darüber zu machen, ob es sich bei den Gewinnen um zu Recht verdiente Profite oder lediglich um Renten handelt. Wie sollten sie auch, wenn die Unterscheidung zwischen Profiten und Renten fehlt? Dieses Preis gleich Wertdenken hält Unternehmen dazu an, in erster Linie Finanzmärkte und Investoren im Auge zu haben und anderen Stakeholdern so wenig wie nur möglich zu bieten. Es ignoriert dabei die Realität der Wertschöpfung als kollektiven Prozess. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass alles, was das Geschäft eines Unternehmens anbelangt, angefangen mit den Innovationen und der technischen Entwicklung, auf der es aufbaut, aufs Engste verwoben ist mit Entscheidungen gewählter Volksvertreter, Investitionen von Schulen, Universitäten, Behörden, ja selbst Initiativen von Non-Profit-Einrichtungen. Konzernchefs sagen nicht die ganze Wahrheit mit ihrer Behauptung, Aktionäre seien die einzigen Risikonehmer und verdienten deshalb den Löwenanteil der Gewinne aus einem Geschäft. Zweitens entwertet der konventionelle Diskurs tatsächliche wie potenzielle Wertschöpfer außerhalb der Privatwirtschaft und schreckt sie ab. Es ist nicht einfach, Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn man ständig gesagt bekommt, man baue nur Mist und oder sei Teil des Problems. Und das ist nicht selten der Fall für im öffentlichen Sektor Beschäftigte, ob es sich dabei nun um Pflegepersonal handelt, Behördenbeschäftigte oder Lehrer. Die statischen Metriken, mit denen man den Beitrag des öffentlichen Sektors misst, und der Einfluss der neuen politischen Ökonomie auf den Gedanken vom effizienteren Staat haben vielen im öffentlichen Sektor Beschäftigten das Gefühl gegeben, nicht so gut zu sein wie die Leute aus der Privatwirtschaft. Das kann einen Bürokraten schon dazu bringen, seinen Hut zu nehmen und in den privaten Sektor zu gehen, wo oft auch noch mehr Geld zu verdienen ist. So sehen sich Akteure des öffentlichen Sektors genötigt, dem privaten Sektor nachzueifern, den fast ausschließlich Projekte mit schnellen Renditen interessieren. Schließlich bestimmt der Preis den Wert. Welcher Staatsdiener würde unter solchen Umständen den Finger zu heben wagen, Seine Behörde könnte die Führung übernehmen, ein Problem mit einer langfristigen Perspektive lösen, alle Seiten des Unterfangens, nicht nur die Profitabilität durchdenken, die nötigen Mittel, geborgt falls nötig, ausgeben und, jetzt ganz leise, öffentlichen Mehrwert schaffen. So überlässt er die großen Ideen eben dem privaten Sektor, dem er, wie man ihm gesagt hat, die Steigbügel halten soll. Und wenn dann Apple oder ein anderes Unternehmen aus der Privatwirtschaft seinen Aktionären Milliarden und seinem Topmanagement Millionen einbringt, dann wird er wahrscheinlich nicht auf den Gedanken kommen, dass diese Unternehmen größtenteils aus der kollektiven Arbeit anderer Kapital schlagen. Seien das Behörden, Non-Profit-Einrichtungen oder Leistungen der Bürgergesellschaft, nicht zuletzt der Gewerkschaften, die sich seit jeher für die Fortbildung der Arbeiterschaft stark gemacht haben. Drittens verwirrt dieses Marktnarrativ politische Entscheidungsträger. Im Großen und Ganzen wollen Politiker aller Parteien ihren Gemeinschaften ebenso helfen wie ihrem Land. Die beste Methode dazu, so denken sie, bestehe in einem erhöhten Vertrauen in die Marktmechanismen. Seitens der Politik brauche es da bestenfalls ein paar Korrekturen am Rande. Wichtig ist letztlich, als progressiv und geschäftsfreundlich dazustehen. Aber angesichts eines ausgesprochen begrenzten Verständnisses davon, wo und wie Wert geschaffen wird, sind Politiker und allzu viele Staatsdiener wie Wachs in den Händen derer, die sich ihnen als Wertschöpfer präsentieren. Regulierungsbehörden sehen sich daher von der Lobby der Geschäftswelt zu politischen Maßnahmen verleitet, die die Pfründebesitzer noch reicher machen, nur dass die erhöhten Profite kaum zu verstärkter Investitionstätigkeit führen. Zu den Beispielen dafür gehört die Art und Weise, wie sich der Staat in einem Gutteil der westlichen Welt dazu hat überreden lassen, die Steuer auf Veräußerungsgewinne zu reduzieren, obwohl es keinen Grund dafür gibt, wenn das Ziel die Förderung langfristiger statt kurzfristiger Investitionen ist. Darüber hinaus waren es die Lobbyisten mit ihren Innovationsmärchen, die die Lizenzbox durchgedrückt haben, die Steuern aus Profiten von 20-jährigen Patentmonopolen reduziert, obwohl ihre wesentliche Auswirkung gerade mal darin besteht, die Steuereinkünfte des Staats zu senken, anstatt die Art von Investitionen anzukurbeln, die überhaupt erst zu den Patenten geführt haben. All das führt letztlich nur dazu, dass der Volkswirtschaft Wert entzogen und die Zukunft für fast alle etwas weniger attraktiv wird. Ohne ein klares Verständnis des kollektiven Wertschöpfungsprozesses wird der öffentliche Sektor auf diese Weise vereinnahmt, hingerissen von Geschichten über Wohlstandsschöpfung, der wir die regressive Steuerpolitik verdanken, die die Ungleichheit nur verstärkt. Viertens und letztens zeigt sich die Verwechslung von Profiten und Renten in unserer Messweise des Wachstums selbst, im BIP. Und genau hier rächt sich die Produktionsgrenze. Wenn alles, was einen Preis hat, Wert darstellt, dann ist die Art und Weise, wie wir unsere gesamtwirtschaftlichen Volksrechnungen erstellen, nicht in der Lage, zwischen Wertschöpfung und Wertabschöpfung zu unterscheiden. Was dazu führt, dass Politik, die auf Ersteres abzielt, unter dem Strich doch zu Letzterem führt. Das gilt nicht nur für die Umwelt, wo das Wegräumen des Drecks definitiv zu einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes führt, da der Aufwasch bezahlt werden will, während eine saubere Umwelt nicht notwendigerweise zu einem Anwachsen des BIP führen muss. Sie kann sogar einen Rückgang des BIP zur Folge haben, wenn es dazu führt, dass weniger Dinge produziert werden. Wie wir gesehen haben, gilt das auch für die Finanzwelt, wo die Unterscheidung fehlt zwischen Finanzdienstleistungen, die für langfristige Kredite sorgen, und denen, die einfach andere Teile des Finanzsektors bedienen. Nur eine klare Wertdebatte, egal in welchem Sektor, auch dem öffentlichen, lässt uns das Extrahieren von Renten erkennen. Und nur so berauben wir dieses Phänomen seiner politischen und ideologischen Kraft.